Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich und freue mich, dass du diese Woche schon wieder ein Thema ausgesucht hast, bei dem es um eine weitere Lieblingsrechtsform von mir geht.
Du hast viele Lieblingsrechtsformen.
Es gibt ja auch viele schöne Anwendungsfälle für verschiedenste Rechtsformmöglichkeiten. Heute geht es um die Familienstiftung, konkret um die Stiftung als Holding.
Fangen wir mal mit den Basics an. Was ist überhaupt eine Holding? Eine Holding ist meistens eine rein vermögensverwaltende Gesellschaft. Man kennt es eigentlich eher von der GmbH. Also ich habe auch eine Holding, machen wir es mal an meinem Beispiel. Der Fabi ist an der FMW Holding GmbH beteiligt zu 100% und die wiederum ist beispielsweise an der Steuerversum GmbH beteiligt, auch in dem Beispiel auch zu 100%.
Wow. Was hast du das denn gemacht?
Ja, das ist eher unspektakulär. Vielleicht auch nochmal, das ist ganz interessant, weil da habe ich heute Morgen noch ein Video aufgenommen, das kommt, weil viele denken immer, okay, wenn ich jetzt zwei GmbHs gründe, brauche ich irgendwie 50.000 Euro beim Notartermin. Dem ist nicht so. Im Prinzip brauche ich die Gründungskosten, das kommt immer drauf an, nimmt man so ein ganz normales Muster für die Satzung und dann natürlich auch noch das Stammkapital, aber das muss man nur zur Hälfte einzahlen. Im Prinzip mal einfach gesagt, wenn ich jetzt 1.500 Euro Gründungskosten habe, dann brauche ich insgesamt für zwei GmbHs, also für Holding und die operative GmbH, nur etwa 14.000 Euro, also das hälftige Stammkapital einzahlen plus nochmal die Gründungskosten und nicht eben 50.000 Euro. Und je nach Notar, da gibt's auch, glaube ich, so, also mein Notar, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber der hat's halt in einem Termin gemacht. Also ich habe halt dann die Vermögensverwaltende dann eine GmbH gemacht und dann die Tochtergesellschaft auch noch gleich im selben Termin dann gegründet. Man braucht halt nur einmal diese 12.500 Euro für zwei GmbHs. Klar, wenn die da natürlich wie den Bach runtergeht, dann muss ich schon noch das Stammkapital nachschießen, so ist es dann nicht. Aber ich brauche jetzt noch nicht 50.000 Euro irgendwie für eine Holding.
Ja, weil du kannst ja dann das, du zahlst ja das Stammkapital bei der Holding ein, dann liegt es dort und darf ja investiert werden. Und du entscheidest ja dann, es zu investieren in die neue GmbH, die gegründet wird von der Holding, die eben dann dieses Geld nimmt und damit diese neue GmbH gründet, die dann letztendlich am Markt tätig wird als deine operative GmbH. Ich vermute mal, so lief das bei dir ab.
Ja, genau. Und dann wird man jetzt auf die Idee kommen, aber da hatte diese Holding GmbH gar keine Vermögenswerte mehr, wenn ich die 12.500 Euro da abziehe, aber die hat ja wiederum die Beteiligung an der operativen GmbH. Ja, lass uns mal kurz noch, bevor wir kommen ja nachher noch ein bisschen auf die Vorteile oder Stiftungsholding, lass uns mal kurz noch bei der GmbH Holding bleiben. Ich glaube, die zwei großen, es gibt einige Vorteile, aber ich glaube, die zwei großen Vorteile von so einer Holding-Struktur ist die Risikostreuung auf der einen Seite. Also die operativen Geschäfte laufen dann einer Tochtergesellschaft, ja, oder in mehreren Tochtergesellschaften, geht natürlich auch. Und die Gewinne fließen dann entweder über eine Abführung oder über eine Ausschüttung dann in die Holding GmbH in dem Fall. Und der zweite große Vorteil neben dieser Risikostreuung sind steuerliche Vorteile, vor allem beim Verkauf von der operativen Kapitalgesellschaft, habe ich dann insgesamt nur eine Steuerbelastung von 1,5%. Bei Ausschüttung in die Holding im Prinzip auch, da brauche ich aber eigentlich eine Mindestbeteiligung von 15%, zumindest bei der Gewerbesteuer. Bei der Körperschaftssteuer reichen 10%, dann habe ich diese Vorteile auch, haben wir auch schon im Podcast besprochen. Also ich kann jetzt nicht eine Dividende von BMW bekommen, außer ich bin die Frau Klatten vielleicht, dann klappt es vielleicht. Aber jetzt als Christian oder Fabian ist es schwierig, dann 1,5% Steuerbelastung auf die Ausschüttung hinzubekommen, aber beim Verkauf bekomme ich eine Steuerbelastung von 1,5% hin. Vielleicht da eine kleine Klammer. Man kann jetzt nicht auf die Idee kommen, dann irgendwie drei Tage, bevor man die operative GmbH verkaufen möchte, die noch schnell in der Holding einbringen. Also da gibt es eine 7-jährige Sperrfrist, die dann nur um ein Siebtel pro Jahr jeweils abgeschmolzen wird. Also ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn ich am 5. Juni meine GmbH verkaufen will, die am 3. Juni irgendwie in der Holding einbringen und dann verkaufen nach nahezu steuerfrei, das geht nicht, aber wenn das schon seit Gründung im Prinzip drin ist, kann ich es dann eben steuerfrei verkaufen. Und dann vielleicht noch so zu paar Mythen, weil dann ist ja die Frage, wenn ich hier auf alles 1,5% Steuern zahle, warum machen dann nicht alle eine Holdingstruktur? Also auf die operativen Tätigkeiten, auf das Tagesgeschäft, auf diese Einkünfte, auf das Einkommen der operativen GmbH zahle ich ganz normal 30% Steuern, also Körperschaftssteuer plus Soli plus Gewerbesteuer. Und auch bei der Holding GmbH, selbst wenn die rein vermögensverwaltend tätig ist, zahle ich auch noch die Körperschaftssteuer plus ein Soli, also insgesamt 15,825%. Und wenn ich aus der Holding GmbH auf mich dann privat was ausschütte, zahle ich dann auch die Kapitalertragssteuer plus ein Soli, insgesamt 26,375%. Also insbesondere interessant wird diese Holding-Struktur, wenn ich eben ausschütte in die Holding GmbH in unserem Beispiel, jetzt kommen wir gleich noch auf die Stiftung, dann habe ich eben bei der Mindestbeteiligung eine Steuerbelastung von 1,5% und beim Verkauf der operativen Tochterkapitalgesellschaft dann auch eben 1,5%. Da hätte ich mit einem Teileinkünfteverfahren im Privatvermögen so roundabout 27% Steuern, je nachdem, wie hoch auch der Veräußerungsgewinn ist. Ja, das mal so zu den Basics. Was ist eigentlich so eine Holdingstruktur?
Das heißt, am Ende hast du den großen Vorteil, wenn du das Geld in die Holding bringst, um es dort in Sicherheit zu bringen. Das Ganze geht eben ohne große Steuerbelastung, hast du gerade gesagt, nur 1,5%. Das heißt, man zahlt nicht viele Steuern, um die Gewinne von unten nach oben zu bringen, dann so eine Haftungsbarriere letztendlich eingeschoben zu haben, ne? Wenn man dann feststellt, bei der operativen GmbH läuft es nicht mehr so gut, vielleicht muss ich die mal in die Insolvenz schicken, dann hat man wenigstens die Gewinne der Jahre davor auf die Holding übertragen und kann dann eher auch sagen, okay, ich kann die Firma in die Insolvenz schicken oder bin bereit dazu, will nicht nachschießen, ich habe die Gewinne hier vorher in Sicherheit gebracht. Das ist zumindest eine Überlegung, die manche haben oder die für viele wichtig ist, diese Chance einfach nutzen zu können. Und das geht eben nur in der Holdingstruktur, weil wenn du ansonsten ausschüttest, zahlst du ja viel höhere Steuern und dann lässt man das Geld vielleicht doch eher auf der operativen Ebene, weil man nicht so viele Steuern vorher abführen will. Und dann ist natürlich beim Verkauf, das will ich vielleicht auch nochmal kurz meinen Senf dazu beitragen. Du hast es ja gerade sehr schön erklärt. Ich finde, entscheidend ist natürlich auch immer, will man dann den Gewinn, den man gemacht hat aus dem Verkauf der GmbH, will man den eigentlich dann reinvestieren oder will man den komplett verkonsumieren? Also will ich mir davon jetzt mein neues Einfamilienhaus kaufen, eine Weltreise bezahlen und vielleicht den neuen Porsche fahren, dann okay. Dann ist ja wieder die Frage, dann reinvestiere ich ja gar nicht, dann brauche ich es ja alles privat, dann muss ich ja am Ende das Geld irgendwo hernehmen, weil meine Holding darf nicht mein Einfamilienhaus bezahlen und darf auch nicht mein neues Fahrzeug bezahlen oder es macht wenig Sinn, weil dann hat man wieder die 1%-Methode und so weiter. Das heißt, wenn man wirklich alles ausgeben will, stellt sich dann wieder die Frage, brauche ich die Holding wirklich? Ja, aber ich habe mal gesagt bei LinkedIn, wenn dein Steuerberater sagt, du brauchst keine Holding, rechne lieber nochmal nach, ja, weil wenn du natürlich schon sagst, okay, ich investiere da zumindest einen nennenswerten Teil von dem, was ich da verkauft habe, dann kannst du natürlich ja finanzmathematisch relativ leicht nachweisen, dass es ja viel besser ist, wenn du mit einer viel höheren Summe, letztendlich sind es ja fast 30% mehr oder 27% mehr, die man zur Verfügung hat, wenn man die Holding einzieht, dann kann ich ja mit einem viel höheren Betrag investieren, mit einem höheren Startkapital. Und wenn man dann eben, keine Ahnung, zum Beispiel 7% jährliche Rendite unterstellt, hast du natürlich hinten raus viel mehr Kapital, was dir dann zur Verfügung steht, sodass das schon ein Vorteil ist, denke ich.
Ja, vor allem, wenn man mehrere Beteiligungen hat und vielleicht auch plant, sich an Kapitalgesellschaften zu beteiligen, ist es aus meiner Sicht einfacher. Man hat halt so eine vermögensverwaltende GmbH drüber und kann dann links und rechts nochmal hin und her schieben. Und man kann ja theoretisch sogar eine Schwesterkapitalgesellschaft gründen und der das Bürogebäude rüber vermieten. Das ist ja im Gegensatz zu dem, wenn man es jetzt direkt aus der Holding vermieten würde, keine kapitalistische Betriebsaufspaltung, zumindest laut der aktuellen BfH-Rechtsprechung. Und dann haben auf der einen Ebene, auf der GmbH, die vielleicht auch vermögensverwaltend ist, 15,825% und auf der anderen Ebene spart man sich dann 30% Steuern bei der anderen, sagen wir mal, Schwesterkapitalgesellschaft. Vielleicht da auch nochmal ein kleiner Tipp für einen Liquiditätsvorteil, das fällt mir hier gerade ein, das haben wir gar nicht im Skript drin. Wenn man jetzt keinen direkten zumindest Steuerabzug will und Liquiditätsvorteil will, dann kann man so eine Dauerzahler über Bescheinigung nach § 44a beim zuständigen Finanzamt beantragen und dann hat man nicht das Problem, in Anführungszeichen, dass man gleich auch die Kapitalertragssteuer abführen muss. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja. Kann man mit dem Geld auch so ein bisschen wirtschaften. Wenn man eine Ausschüttung aus der operativen GmbH in die Holding GmbH beispielsweise macht, dann muss man eben nicht gleich die Steuern ans Finanzamt zahlen. Man kommt natürlich nicht drum rum, aber zumindest ist es mal ein kleiner Liquiditätsvorteil noch.
Tja, das heißt, eigentlich haben wir doch jetzt ganz gut schon mal gesagt, warum das irgendwie sinnvoll ist, so eine Holdingstruktur zu haben. Also ich halte das auf jeden Fall in vielen Situationen für sinnvoll, ja, Haftung und Reinvestition von Vermögen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum brauche ich da jetzt noch eine Stiftung? Das ist doch sinnlos, ja, oder? Wollen wir da mal drüber sprechen, was kann es vielleicht für Vorteile haben, das über eine Stiftung zu machen, statt über eine GmbH als Holding?
Vielleicht eben nochmal da, die Stiftungsholding ist im Prinzip diese Holding GmbH, die mitunter auch vermögensverwaltend tätig ist, durch eine Stiftung, die auch vermögensverwaltend tätig ist, zu ersetzen. Also man setzt dann praktisch die Holding GmbH, ersetzt man mit einer Stiftung, und darunter können auch wieder beispielsweise operative GmbH sitzen, die das Tagesgeschäft machen. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja gut, aber warum soll ich denn eine Stiftung machen und keine GmbH? Wir haben jetzt schon gesagt, okay, auch bei einer Holding GmbH, da hat man eine Risikostreuung, das Geld ist jetzt nicht in der operativen Tochtergesellschaft drin, aber es ist natürlich immer noch, sagen wir mal, der Holding GmbH, die hat wiederum Gesellschafter, und bei der Stiftung ist dieser Vermögensschutz im Prinzip noch umfassender als bei der Holding GmbH, weil die hat im Prinzip keine Eigentümer, ja, und hat jetzt nicht wie die klassische GmbH jetzt einen Gesellschafter.
Genau, keine Eigentümer, das ist total interessant eigentlich, ja, dass es da eine Rechtsform gibt, die keinem gehört, aber die Stiftung hat natürlich einen Zweck, und diesen Zweck legt man ja vorher fest als derjenige, der die Stiftung gründet, und das ist eben klassischerweise beispielsweise bei einer Familienstiftung die Förderung des Stifters selbst, ja, also Fabian, wenn du jetzt eine Stiftung machst, schreibst du da rein, die Stiftung ist dafür da, dich zu fördern, und in der Regel ist es dann eben auch noch so, dann deine Familienangehörigen, in der Regel dann deine Kinder und Kindeskinder, das heißt, du hast eine Institution in Form der Stiftung geschaffen, die nur dafür da ist, dich selbst zu fördern. Ist doch also ganz ehrlich, was gibt's Besseres? Ja,
ja, ich würde mal wünschen, mich würde auch mal so jemand ein bisschen fördern.
Naja, dann bitteschön, bediene dich doch der in Deutschland zulässigen Rechtsform. Ja.
Genau, und dementsprechend hat man natürlich auch einen Schutz für privaten Risiken. Ja, also wenn jetzt irgendwas halt schief geht, was weiß ich, man rutscht in die Insolvenz, man lässt sich scheiden, keine Ahnung, sogar man stirbt, ja, dann wird man eben da es im Prinzip eben keine Eigentümer gibt, tangiert ein das im Prinzip nicht, und das ist eigentlich ganz, ganz gut im Gegensatz zu der klassischen Holding GmbH.
Ja, das Vermögen der Stiftung wird dann in diesen Situationen nicht angetastet, wobei man ein bisschen einschränkend sagen muss, ich meine, also die Errichtung der Stiftung ist ja letztendlich eine Schenkung. Man schenkt sein Vermögen an die Stiftung. Können wir gleich noch darüber sprechen, wie das eigentlich geht. Und das kann natürlich auch angefochten werden. Also wenn man jetzt hier kurz vor der Pleite steht und sagt, ah super, da gründe ich nochmal schnell eine Stiftung und übertrage mein Restvermögen, was noch funktioniert, dorthin, dann kann natürlich der Insolvenzverwalter kommen und das anfechten. Ich meine, das geht innerhalb von 4 Jahren noch. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es da noch Ausnahmen gibt. Und ich meine, auch bei Scheidungen ist es so, dass man da, meine ich, sogar 10 Jahre lang der Ehepartner noch sagen könnte, hey, Moment mal, du hast ja hier über den Großteil deines Vermögens verfügt, als du die Stiftung gegründet hast, da hätte ich mitentscheiden dürfen. Also da muss man auch so ein bisschen schauen, dass das nicht am Ende strittig werden kann. Aber wenn man das vorher rechtzeitig alles entsprechend einrichtet, diese Stiftung, dann entwickeln sich natürlich diese Schutzmechanismen, ja, dass man selbst in die Insolvenz gehen kann und die Stiftung bleibt halt bestehen, das Vermögen der Stiftung bleibt unangetastet und kann einen dann auch weiter natürlich mit Zuwendungen versorgen.
Ja, lassen wir nochmal beim Tod bleiben, weil wenn ich jetzt eine GmbH habe und habe da jetzt keine Ahnung, 25% Beteiligung, dann kann so ein Todesfall schon kritisch werden, wenn auch ja, diese Begünstigung für Betriebsvermögen wegfällt. Und im Prinzip, wenn jetzt, sagen wir, ich als Stifter sterben würde bei meiner Familienstiftung, dann ist es erstmal egal. Warum? Weil es eine Erbersatzsteuer gibt alle 30 Jahre. Also wenn ich jetzt theoretisch, keine Ahnung, ich würde jetzt eine Familienstiftung errichten und wie nächstes Jahr das Zeitliche segnen, dann gibt es jetzt nicht wie bei einer GmbH dann die klassische Erbschaftssteuer, sondern erst dann in 29 Jahren in dem Beispiel die Erbersatzsteuer mit 30%.
Ich meine, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal zu kommen, was man halt auch noch mit sagen muss, dass wenn du dann das Vermögen auf die Stiftung überträgst, ist halt auch das eine Schenkung, die der Schenkungssteuer unterliegt. Also hier muss man auch dann nochmal genau schauen, wie kommt man in die Stiftung rein. Aber lass uns vielleicht mal bei den Vorteilen bleiben, nur das schon mal am Rande erwähnt. Das ist auch gar nicht so trivial, dann in die Stiftung reinzukommen, ohne da Steuern zu zahlen. Und da muss man zumindest gut aufpassen, dass man nicht hier noch viel Steuern zahlt, nur um die Stiftung zu gründen.
Ja, sollen wir mal auf die Steuerbelastung erstmal eingehen, weil die Stiftung wird ja unter anderem deswegen gegründet, weil man eben ja eine Steuerersparnis auch will. Jetzt muss man vielleicht eins vorweg schicken. Also bei der GmbH ist es ja so, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Damit etwa 30% Steuerbelastung, ja, je nachdem, wo man so den Sitz hat. Jetzt ist es so, bei der reinen Vermögensverwaltung GmbH, da gibt es ja die erweiterte Grundstückskürzung. Also wenn man jetzt beispielsweise nur Immobilienvermögen verwaltet, dann ja, wird man im Prinzip auch nicht. Man zahlt zwar irgendwo die Gewerbesteuer, aber wird durch diese Kürzung nicht damit belastet, hat also auch eine Steuerbelastung von dann in dem Fall 15,825 Prozent. Allerdings ist es bei einer GmbH, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da irgendwie ein bisschen Hokuspokus macht und dann vielleicht doch gewerblich infiziert wird und dann sind vielleicht sogar die ganzen Einkünfte der GmbH dann auch gewerbesteuerpflichtig. Und das hat man eben bei der Stiftung nicht. Da hat man eine Steuerbelastung von Körperschaftssteuer plus Soli, also wirklich dann nur diese 15,825%.
Ja, und zwar für alles Vermögensverwaltende, ja. Also bei der GmbH hast du es ja gerade beschrieben, die Ausnahme, dass man nur 15% zahlt, gilt halt nur für Immobilien. Wenn du ausschließlich Immobilien vermietest, okay, ist schon ganz nett, ja. Aber wenn du Zinsen vereinnahmst, wenn du Dividenden vereinnahmst, wenn du sonstige Kapitalerträge vereinnahmst, wenn du was vermietest, zahlst du bei der GmbH ja immer 30%, weil immer unterstellt wird, es ist eigentlich ein Gewerbebetrieb. Das ist ja der Grundsatz, der da bei der GmbH gilt. Die GmbH ist immer gewerblich, egal was sie macht, ne? Und bei der Stiftung ist es umgedreht. Die wird letztendlich genauso besteuert. Oder da gibt es genauso diese 7 Einkunftsarten, die man auch bei den Privatleuten kennt. Das heißt, da könntest du jetzt auch sagen, ja, ich hier mit der, das, da vermiete ich jetzt was, da bin ich Vermieter, ja, da zahle ich nur 15% und keine Gewerbesteuer. Hier erziele ich Kapitalerträge, hier überlasse ich Kapital, dann ist das das Kapitaleinkünfte, da zahle ich auch nur 15% Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zahle ich nur auf das, wo ich wirklich gewerblich mit der Stiftung tätig werde. Könnte auch der Fall sein, ja, wenn die Stiftung jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage betreibt oder auch selbst ein Einzelunternehmen hat oder irgendwie an einer Personengesellschaft beteiligt ist, die irgendwie gewerblich ist, dann würde sie auch Gewerbesteuer zahlen. Aber wenn sie in dem Kapitaleinkunftsbereich bleibt, beziehungsweise in dem vermögensverwaltenden Bereich bleibt, ja, dann bleibt es bei den 15%. Und ich finde, da muss man ein dickes, fettes Ausrufezeichen dran machen, weil hier in Deutschland als Hochsteuerland irgendwie eine Rechtsform zu haben, die nur 15% Steuern zahlt oder 15,825% Steuern, das ist mal was man doppelt unterstreichen darf, oder?
Ja, wobei, man muss natürlich eben, wie schon gesagt, wenn man es geschickt mit der GmbH macht und die nur rein vermögensverwaltend tätig ist, dann habe ich eben auch diese Steuerbelastung. Also auch eine, sagen wir, eine Holding GmbH kann sich da auch schon lohnen, ja.
Ja, gut, ich meine, dann, das ist ja aber eigentlich nur für zwei verschiedene Arten der Einkünfte möglich. Erstens nur für die Vermietung, also nur wenn die nur vermietet, okay, bist auch bei 15%. Oder wenn sie dann eben Gewinnausschüttungen von Unternehmen bekommt, an denen sie zu mehr als 15% beteiligt ist, wie du es vorhin erklärt hast, na, dann hätte die GmbH Holding auch letztendlich nur diese, wären wir wieder bei den 1,5%. Bei der Stiftung wären das dann sogar nur 0,8% für die Dividende, die sie bekommt. Aber eben für alles andere muss die GmbH 30% zahlen. Ja, das, da kann, da, also, da, ich glaube schon, also ich sehe das schon als großen Vorteil, weil ja, wo kannst du sonst Zinsen bekommen oder was weiß ich, andere von BMW, deine Ausschüttung und das heißt nur 15%. Also das ist ja eigentlich was, wo wir uns alle wünschen, überall mal hinzukommen mit allen Rechtsformen. Und die Stiftung hat es schon, ja.
Ja, das stimmt, ja. Also das ist schon je nach Einkünfte schon ganz interessant. Und ja, es gibt noch einen Freibetrag, die von 5.000 Euro, das ist jetzt nicht so riesig, ja, aber immerhin, ja, nimmt man gerne mit, das gibt's bei der GmbH auch nicht. Es sind so pro Jahr immerhin etwa 1.500 Euro, ja, damit kann man natürlich was machen, ja.
Ja, hat man vielleicht die Verwaltungskosten schon drin? Oder können wir gleich noch zusprechen, ob die vielleicht teurer sind, aber ein Teil davon vielleicht.
Ja, ein Teil immerhin, ja. Ich würde jetzt mal, ja, sagen, das ist teurer als 1.500 Euro, aber lass uns doch mal erstmal weitergehen, ja. Jetzt kann man natürlich auch auf die Idee kommen, keine Ahnung, man hat in der Stiftung irgendwelche Lizenzen drin oder auch Klassiker ist ja, sind Autos, ja, die man dann beispielsweise an die Tochter GmbH vermietet. Das kann ja auch steuerlich ganz interessant sein.
Ja, absolut. Also das wäre halt total schlau, wenn man Unternehmer ist, dann solche Assets in die Stiftung zu bringen, weil mit jeder Mietzahlung gibt es letztendlich noch einen Steuervorteil. Das ist so ein bisschen wie vorhin du das bei den Immobilien berichtet hast. Die eine Firma spart letztendlich 30% Steuern, wenn sie Miete oder Pachtzahlungen leistet. Und die Stiftung als diejenige, die diese Zahlung empfängt, muss nur 15% Steuern zahlen. Das heißt, mit jedem Euro, den man da ansetzen kann, fremdüblich natürlich, für diese Gebrauchsüberlassungen von beispielsweise Firmenwagen oder auch Lizenzen, ne, die bringen dann automatisch einen zusätzlichen Steuervorteil. Also das ist natürlich, kommt nochmal on top dazu, ne, als großer Pluspunkt für die Stiftung.
Absolut. Und ein noch größerer Pluspunkt ist im Prinzip beim Immobilienverkauf, weil man kennt es ja aus dem Privatvermögen, da sind Immobilienverkäufe nach 10 Jahren steuerfrei. Ja, zumindest wenn man es nicht übertreibt und dann in gewerblichen Grundstückshandel kommt. Aber wenn man jetzt ganz normal ein Haus hat, selbst wenn das, keine Ahnung, Wertzuwachs in München die letzten 10 Jahre von, was weiß ich, 1 Million Euro hatte, kann man es dann mit Gewinn steuerfrei verkaufen im Privatvermögen. Das geht leider bei der GmbH nicht. Da gibt es so ein paar Auswege, um vielleicht nicht sofort die Steuern zahlen zu müssen, wie eine 6b-Rücklage oder sowas. Aber das ist natürlich bei der Stiftung viel, viel besser geregelt, Christian.
Ja, die gilt letztendlich wie so ein Privatmann eigentlich. Also da muss die Einkünfte aus der Immobilienvermietung oder den Immobilienverkauf genauso versteuern, wie es ein Privatmann tun müsste. Und da sind wir ja noch in dem Bereich, dass man sagen kann, wenn man das Objekt 10 Jahre gehalten hat, kann man es dann steuerfrei verkaufen. Und das ist ja, also da kombinierst du ja letztendlich die beiden Vorteile. Einerseits, dass die Mieteinnahmen oder die Mieteinkünfte nur mit 15% laufend zu versteuern sind. Das ist schon mal der Vorteil, laufend, während du die Immobilie hast. Und dann hast du sie auch noch 10 Jahre, verkaufst sie dann und der Verkaufsgewinn ist steuerfrei. Also das ist natürlich dann auch noch toll. Und das ist ja oft der Grund, warum viele Immobilieninvestoren sagen, naja, die Immobilien GmbH ist schon nicht schlecht, wenn ich nur 15% Steuern auf meine Mieteinkünfte zahle. Aber was ist denn dann, wenn ich verkaufe? Ne? Dann lasse ich die Immobilie doch mal lieber privat und zahle hier im Zweifel 42% Steuern auf meine Mieteinkünfte. Das tut mir zwar weh, aber dafür habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich dann in 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Aber hier bei der Familienstiftung würde man dann ja das Beste aus beiden Welten in gewisser Weise kombinieren.
Ja, lass uns mal zum sechsten Vorteil kommen. Das ist ja insbesondere dann interessant, wenn man vielleicht sogar irgendein hochpreisiges Luxusauto dann im Vermögen der Stiftung in dem Fall hat. Da gibt es ja einige Urteile, auch vom Finanzgericht Hamburg. Mein Lieblingsurteil ist ja da von einem Ferrari California, der da zugelassen wurde, auch mit vollem Vorsteuerabzug und so weiter. Das war jetzt in dem Fall keine Stiftung. Aber jetzt nehmen wir mal an, man hätte diesen Ferrari California oder einen anderen Ferrari jetzt im Stiftungsvermögen. Ja, dann könnte man theoretisch ja sogar diesen Ferrari ja steuerfrei verkaufen im Gegensatz zu der GmbH, weil es ist da ja ein privates beziehungsweise kein privates Veräußerungsgeschäft und dann hat man eine steuerfreie Möglichkeit, auch PKWs über die Stiftung zu verkaufen.
Eigentlich ist das natürlich so eine Vorschrift, also das resultiert ja daher, dass man sagt, okay, wenn du was verkaufst, was du täglich gebrauchst, musst du diesen Verkauf nicht versteuern. Ich glaube, eigentlich geht es ja damit darum, dass man auch potenzielle Verluste, die man damit macht, nicht ansetzen kann. Ja, weil klassischerweise verkauft man ja sein Auto vielleicht auch mit Wertverlust oder ich glaube, ich habe auch mal gelesen, so bei der Frage, woher kommt diese Vorschrift eigentlich, dass manche dann ihre Brautkleider wieder verkauft haben und daraus eben einen Verlust geltend machen wollten und so, dass man eben gesagt hat, okay, alles, was du eh täglich gebrauchst, auch für private Zwecke, ist eben dann sowieso ausgenommen und das ist völlig egal, ob du das mit Gewinn oder Verlust versteuerst. Das kann man natürlich hier dann bei dem Fahrzeug und das ist auch klar, dass Fahrzeuge zum täglichen Gebrauch geeignet sind, kann man das natürlich ganz gut für sich nutzen, ja, wenn man hier solche Autos mit potenzieller Wertsteigerung kauft, dann über die Stiftung. Und ich glaube, das ist ja gerade, du bist ja, glaube ich, mehr so der Autoexperte als ich bei diesen Ferraris und so, da ist das schon so, ne, dass man da am Ende da ein bisschen mit mehr wieder rausgeht, als man reingegangen ist, obwohl man die Karre auch gefahren ist, oder?
Es kommt, also ich fahre privat keinen Ferrari, aber ich kenne tatsächlich 2, 3 Leute, die Ferraris fahren und da kommt es auch drauf an, was für ein Modell. Also man kann auch mit Ferraris, so wie ich gehört habe, auch Geld vernichten, aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die sind gefühlt schon mehr wert, wenn sie irgendwie geliefert werden. Die Frage, die man sich natürlich stellen könnte, ist jetzt wirklich ein Ferrari ein Gegenstand, den man täglich benutzt? Ja.
Kommt drauf an, also ich denke mal, du würdest den schon täglich benutzen, oder?
Ja, ich bin tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals so einen Sportwagen kaufen würde. Irgendwie, ich bin da, also ich reise gerne komfortabel. Ja, also das ist nicht so meins. Bist du so ein Sport, du auch nicht, oder? Du bist jetzt auch nicht so ein Sportwagen-Freak?
Nee, gar nicht.
Aber du würdest jetzt, wenn dir jemand einen Ferrari, wenn ich dir jetzt einen Ferrari hinstellen würde, Christian, würdest du ihn annehmen?
Kommt drauf an, weil wer die Schenkungssteuer trägt.
Ich glaube,
also wenn der Schenker die Schenkungssteuer auch übernimmt, bin ich dabei.
Genau, das ist eine ganz gute Option, um eben dann PKW steuerfrei zu verkaufen. Bei einem Dacia oder so hat es wahrscheinlich nicht so die Riesenauswirkung, aber bei anderen Modellen sicherlich schon. Ne?
Spannend ist ja noch die Frage, das wurde ja dann mal eingeführt und ich glaube, wir haben da auch schon mal im Zusammenhang mit den Kryptowährungen zugesprochen. Das ist ja mittlerweile so, dass wenn man stell dir vor, dieser Ferrari wäre kein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, ja, nur mal so unterstellt, dann wäre es ja so, dass man so eine Haltefrist von einem Jahr haben müsste. So ist das ja auch bei den Kryptowährungen, ne? Dann ist das ja alles hier dieselbe Einkunftskategorie, ob du jetzt Kryptowährungen kaufst und verkaufst oder Ferraris, ist alles dasselbe, steuerlich zumindest, ja, fällt unter die privaten Veräußerungsgeschäfte. Und da gibt's ja normalerweise diese Haltefrist von einem Jahr. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, den habe ich nicht täglich gebraucht, könnte man ja wenigstens sagen, okay, dann hältst du ihn wenigstens ein Jahr, kannst ihn auch steuerfrei verkaufen. Aber da gibt's ja so eine Einschränkung und zwar, wenn man diesen Ferrari auch also vermietet hätte, was ja, wie wir gerade schon besprochen haben, gerade bei der Stiftung auch sinnvoll ist, ne? Also eine gute Konstellation, wenn du jetzt eine Stiftung hast und mehrere Firmen darunter, dann hat die Stiftung den Ferrari und vermietet ihn an die ganzen Firmen, die du hast, für entsprechende berufliche Fahrten. Oder überlässt ihn dir vielleicht auch privat und dann musst du natürlich das als Zuwendung versteuern. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie ist das denn dann? Ist es dann noch ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs und verlängert sich dann der, und wenn nein, verlängert sich dann der Zeitraum, in dem ich den Ferrari dann verkaufen kann, steuerfrei, nicht von einem Jahr auf 10 Jahre. Ne? Das kennt man ja bei den Kryptowährungen auch so, da wurde da ja auch mal diskutiert, da ist es glaube ich am Ende nicht so umgesetzt worden, aber die Frage kann man sich hier noch stellen, ne? Ich habe jetzt leider auch keine Antwort. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Aber nur für alle, die auch gerne grübeln über steuerrechtliche Fragen, das wäre eine, die man mal noch klären kann.
Ja, bei Kryptowährungen ist es immer noch dann ein Jahr.
Ja, ich glaube, auch wenn du die für Staking und Lending und so nutzt, ist es trotzdem noch so, dass, wo wir uns ja alle gewundert haben in dem BMF-Schreiben, dass die da so optimistisch waren, also steuerzahlerfreundlich, sagen wir es mal so.
Ja, kann mal jemand Bezug nehmen. Vielleicht hat jemand schon mal irgendwie ein Ferrari vermietet von der Stiftung an die Tochter GmbH und hat schon einen Bescheid bekommen. Ja, so, gerne mal am Podcast als steuerversum.de. Wenn dann alles nichts hilft, Christian, dann warum nicht ins Ausland abhauen? Ja,
ja, du lachst so. Ich erlebe das so irgendwie. Leider, um mal hier noch so ein bisschen aktuelle Kritik zu äußern, relativ häufig, dass viele meiner Unternehmer, Mandanten irgendwie immer wieder sagen, ja, aber ins Ausland würde ich schon auch gerne mal ziehen. Berücksichtige das mal bitte bei den Überlegungen, die ihr so für mich anstellt, lieber Steuerberater. Ja, also ich mache mir da ehrlich gesagt auch langsam ein bisschen Sorgen, dass das so gefühlt bei jedem erfolgreichen Unternehmer ein Thema geworden ist. Also falls jemand aus der Politik zuhört, es wird langsam Zeit, mal ein bisschen was zu machen. Also jetzt, also ich weiß, ich bin natürlich jetzt kein Statistiker, aber mich umsorgt das, dass viele eben mit dem Gedanken des Wegzugs spielen. Und da ist tatsächlich natürlich die Wegzugsbesteuerung ein großes Problem. Aber da kann ja die Stiftung helfen, weil wenn man nämlich nicht selbst die Anteile hält, wie wir das ja gerade besprochen haben, so ist das ja bei der Stiftung. Man hält die Anteile nicht, aber die Anteile werden gehalten von einer Institution, der Stiftung, die nur dafür da ist, einen selbst zu fördern. Ist ja am Ende dasselbe, würde ich jetzt mal so sagen. Dann kann man natürlich locker ins Ausland ziehen und muss die Wegzugssteuer nicht fürchten. Das ist doch schön.
Ja, also das ist wahrscheinlich für viele auch ein Hauptpunkt. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne auch einige, die eben Familienstiftung haben. Und dieser Punkt, der bei uns, glaube ich, jetzt der siebte Vorteil war, meine ich, das ist für viele so der Hauptpunkt. Also zumindest die ich kenne, die sagen gar nicht mal so, okay, ich will jetzt irgendwie statt 30% 15% steuern, ist natürlich auch schön, nimmt man auch mit, aber so perspektivisch, wir kommen gleich noch auf den Gründungsprozess, sind auch noch Kosten und man kann jetzt nicht mit 2,50 Euro so eine Stiftung irgendwie ins Leben rufen, aber dieser siebte Punkt jetzt, der bei uns da die Wegzugsbesteuerung ist, der wird aus meiner Erfahrung, die Leute, die eine Stiftung haben, die ich kenne, das ist für die im Prinzip diese Flexibilität, dann nicht später mal irgendwie zu gucken, wie mache ich es denn? Ja, vielleicht eine GmbH und Co. KG drüber, das haben wir ja letztes Mal sogar besprochen im Podcast, also gerne abonnieren. Ja. Das ist für die eigentlich der wichtigste Punkt, ja, diese Wegzugsbesteuerungsvermeidung.
Ich meine, man muss dann zusätzlich noch sicherstellen, dass das Unternehmen natürlich in Deutschland überhaupt steuerpflichtig bleibt. Ja, wenn du jetzt eine GmbH hast und die gehört der Stiftung, dann hast du schon mal erstmal alles richtig gemacht. Aber dann musst du auch schauen, wer ist eigentlich Geschäftsführer dieser GmbH. Wenn du jetzt der alleinige Geschäftsführer bist und du sagst, ich ziehe in die Schweiz und mach das dann zukünftig alles von der Schweiz, dann wird natürlich die deutsche GmbH, deren Geschäftsführer du bist, auch in der Schweiz steuerpflichtig und hast du letztendlich auch so eine Art Wegzugssteuer auf Ebene der GmbH. Also da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu, aber der erste wichtige Schritt wäre eben zum Beispiel, das über die Stiftung zu halten, die Anteile genau.
Dann haben wir schon mal angesprochen, was die Beteiligungsgewinne einerseits über eben Verkauf der Tochter GmbHs oder auch die Ausschüttung aus den Tochter GmbHs. Da ist es im Prinzip ähnlich wie bei der sagen wir Holding GmbH. Das Gute ist, man hat jetzt noch weniger Steuern als diese 1,5%, weil eben nur, sag ich mal, die Körperschaftssteuer plus der Soli anfällt. Und dann haben wir eben nicht mehr 1,5% Steuern, sondern knapp 1,8%. Das ist eigentlich auch, was der Verkauf und die Ausschüttung angeht, echt eine gute Sache.
1,8, du meinst 0,8.
Habe ich 1,8 gesagt?
Genau, nee,
0,8.
Ja. Richtig, also die Hälfte, 0,8, ne? Oder
genau.
In etwa.
Etwa die Hälfte. Da kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie man rechnet. Also bei der GmbH kann es auch ein bisschen höher als 1,5 sein, je nachdem, wo auch die GmbH ihren Sitz hat. Aber hier ist es, glaube ich, man kann so sagen, im Schnitt 0,79% dann bei der Stiftung, sowohl bei der Veräußerung als auch bei der Ausschüttung.
Also noch ein bisschen günstiger das Geld in die sichere, in den sicheren Hafen zu bringen, ja, sowohl beim Verkauf als auch bei der Ausschüttung. Ich meine, ist ja auch nicht von schlechten Eltern, ja.
Ja, und je nachdem, also kann natürlich schon, wenn man das Ding irgendwie für 100 Millionen verklopft, ja, dann
Think da big.
Kann, ja, ja, genau, dann kann man schon, ja, wir kommen ja nachher noch dazu, also ein bisschen groß denken muss man ja bei der Stiftung, aber lass uns vielleicht nochmal den Vorteil Nummer 10 ansprechen und dann auch final besprechen. Dann haben wir diese 10 Vorteile mal rum und können dann zu den Nachteilen kommen, weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt eine GmbH habe, ja, was weiß ich, ich habe jetzt meine GmbH, da bin ich in der Holding GmbH als natürliche Person dann beteiligt, dann bin ich beteiligt. So, da ist jetzt nicht irgendwie Kinder, meine Kinder beteiligt, gut, ich habe eh keine, aber theoretisch, wenn ich jetzt welche hätte oder andere Personen aus der Familie, keine Ahnung, meine Oma oder so, da ist es schon relativ flexibel bei einer Stiftung. Also ich könnte jetzt, keine Ahnung, meine Familie da ja mit sagen wir mal Geld bzw. Zuwendung aus der Stiftung versehen, ohne dass die jetzt direkt da hier beim Notar beim Gründungsprozess irgendwie mitwirken müssten.
Ja. Ja, das ist schon auch cool, ja. Natürlich auch bei den minderjährigen Kindern, weil die haben ja auch noch ihren Grundfreibetrag, ja. Das ist ja immer so das Ziel, sobald, zumindest meine Empfehlung, sobald das Kind im Kreißsaal angekommen ist, muss es eigenes Geld verdienen, weil nur so kannst du diesen steuerlichen Grundfreibetrag irgendwie nutzen. Und da gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel das Nießbrauchsrecht bei Immobilien oder dass man ihn ein Depot überträgt. Ja, habe ich auch gesehen, Fabian, bei dir gibt es ja jetzt gute Kinderdepots,
naja.
Und so. Ne? Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber die sind natürlich alle nicht so flexibel, weil entweder hast du dann die Kinder zum Nießbraucher gemacht oder du hast sie zum Gesellschafter gemacht oder du hast ihnen das Depot übertragen und dann ist es halt so, ne? Und das war's. Und das heißt dann also eine relativ abschließende Entscheidung. Und bei der Stiftung ist halt das Coole, dass man sagen kann, okay, die Stiftung soll nicht nur mich selbst als Stifter fördern, sondern eben auch meine Kinder. Und dann kann natürlich der Vorstand der Stiftung, der man dann auch selbst ist in der Regel, ja, also man errichtet die Stiftung, lässt sich auf Lebenszeit als Vorstand bestellen. Das heißt, man selbst kann, solange man lebt, bestimmen, was mit der Stiftung passiert und wer auch die Erträge der Stiftung bekommt. Und da kann man eben sagen, ja, meine Kinder, die bekommen eben jedes Jahr, jeden Monat 1.000 Euro und damit nutze ich die Freibeträge aus und kann eben so das Vermögen, was in der Stiftung ankommt, auch ganz gut verteilen. Und das ist natürlich maximale Flexibilität, ja, dann kann man für die Kinder noch die NV-Bescheinigung beantragen, also dass die eben, dass man nicht mal Kapitalertragssteuer für die Kinder einbehalten muss, weil das ist sonst der Fall, ja, wenn man, vielleicht, das kann man ja gleich an der Stelle nochmal sagen, wenn die Stiftung dann sich dafür entscheidet, der Stiftungsvorstand, also das ist man in der Regel selbst, der die Stiftung errichtet hat, der entscheidet jetzt, okay, da sind jetzt Erträge angekommen bei der Stiftung, die möchte ich verteilen an die Begünstigten. Und die Begünstigten, das bin ich vielleicht selbst, sind auch meine Kinder und dann zahle ich da eben was aus oder lasse die den Ferrari fahren oder wie auch immer, ne, das ist dann alles Vorteile, die man versteuern muss und das muss man versteuern wie ganz normale Kapitalerträge, also mit 25%. Das heißt, man müsste auch für die minderjährigen Kinder eigentlich Kapitaltragsteuer abführen, aber das kann man sich halt sparen, wenn man auch diese NV-Bescheinigung beantragt. Das genehmigen die Finanzämter in der Regel auch. Also äußerst flexibel, aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Pluspunkt an der Stelle.
Jetzt kommen wir von den Pluspunkten mal auch zu den Nachteilen, weil wenn man jetzt bisher die Folge gehört hat, da wird man sagen, okay, das ist jetzt für jeden irgendwie, jeder braucht jetzt eine Stiftungsholding, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 56 Euro auf dem Girokonto habe. Ja, so einfach ist es da nicht, ja, weil man braucht schon ein gewisses Kapital. Ich weiß gar nicht, wie es in Sachsen-Anhalt ist, ja. In Baden-Württemberg sind so 200.000 gefordert. Ich glaube, also in Hessen bei Familienstiftungen so 150.000 Euro, also das ist, man sieht schon, also man braucht schon ein gewisses Kapital, wenn man jetzt bei Null startet und dann irgendwie, keine Ahnung, ein erstes Unternehmen gründet, wo man dann irgendwie noch die 12.500 Euro für Stammkapital der GmbH zusammenkratzt, dann ist ja erstmal fraglich, wenn man sonst kein Vermögen hat, ob das schon sinnvoll ist, da so eine Stiftung Holding zu gründen, beziehungsweise kann man überhaupt dann schon eine gründen, ne?
Ja, das ist natürlich auch tatsächlich ein großer Nachteil. Die Stiftung ist ja nicht wie bei einer GmbH, dass man irgendwie zum Notar geht und sagt, hier, da bin ich, ich möchte gerne die GmbH gründen und dann gibt es einen vorgezeichneten Prozess, dann gibt es ein Amtsgericht, das das dann beim Handelsregister einträgt und dann geht das so seinen Weg, ne? Sondern bei der Stiftung ist es schon ein bisschen besonderer, weil es hier eben, das ist Landesrecht letztendlich noch, also da gibt es auch so eine Stiftungsreform, dass das alles vereinheitlicht wird. Aber derzeit, ich glaube ab 26 gilt das dann, ist es noch so, dass rein theoretisch jedes Land da seine eigene Satzung hat. Und da gibt es eben dann Behörden, die Stiftungsaufsichtsbehörden, die erkennen die Stiftungen an. Und wie du schon gesagt hast, da hat natürlich jede Behörde so ihre eigenen Vorstellungen. Und ich kann berichten, dass natürlich auch durch verschiedenste Social-Media-Leute, die eben auch die Vorteile der Stiftung immer wieder aufzeigen, gehören wir beide vielleicht auch dazu, Fabian, ist das
vielleicht ist das im Podcast heute.
Ist das schon so, dass es, glaube ich, auch so einen kleinen Stiftungsboom gibt? Und ich so auch das Gefühl habe, dass diese Stiftungsaufsichtsbehörden da auch ein bisschen zäher geworden sind und da strenger geworden sind und letztendlich sicherstellen wollen oder müssen, das ist ja auch deren Aufgabe, dass diese Stiftung denn überlebensfähig ist. Und das wendet halt dann jedes Bundesland auch ein bisschen anders an. Aber meine Erfahrung ist schon, dass das auch deutlich strenger geworden ist. Ich habe auch gehört und also auch bei Mandanten gesehen, dass es in Hessen sehr, sehr schnell ging teilweise. Wirklich auch in ein paar Wochen stand die Stiftung. Da war ich teilweise überrascht. Aber auch das ist, glaube ich, jetzt hat sich ein bisschen geändert. Da dauert es jetzt auch länger. Es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass es viele Anträge gibt. Und am Ende geht dieser Anerkennungsprozess natürlich so, dass man einen Antrag stellt, ist ja klar, ja. Aber man ist natürlich gut beraten, hier vorher mit dieser Stiftungsaufsichtsbehörde in den Austausch zu gehen und das Stiftungsvorhaben vorzustellen. Und eben auch denen klarzumachen, wie man das denn so vorhat, diese Stiftung zu führen und mit welchem Vermögen sie ausgestattet wird. Denn ich glaube, das Schlimmste, was es für die Stiftungsaufsichtsbehörden gibt, und da gibt es, denke ich, oder habe ich gelesen, auch einige Stiftung, wo das dann passiert ist, dass die irgendwann führungslos werden, weil einfach vielleicht der Stifter wegstirbt und kein anderer benannt worden ist oder nicht klar ist, wie sollen jetzt eigentlich entschieden werden, wer das jetzt fortführt als Vorstand. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und das nächste ist, dass es halt viele Stiftungen gibt, wo dann das Vermögen nach und nach irgendwie weniger wird und man dann eben den Stiftungszweck nicht mehr so richtig erfüllen kann und man dann halt als Stiftungsbehörde dann natürlich dasteht und sagt, ach Mann, jetzt müssen wir ja hier irgendwie das Ding abwickeln oder bei diesen führungslosen Stiftungen haben die ja auch viel mehr Arbeit, als wenn es da einen Vorstand gibt, wo klar ist, dass der sich jetzt darum kümmert. Das heißt, die haben natürlich ein großes Bestreben, dass diese Stiftung, die da anerkannt werden soll, dass da eben alles safe ist, ja, dass genügend Vermögen da ist, dass das jetzt nicht nach 2-3 Jahren schon wieder bei denen auf das Thema auf der Matte steht und die irgendwie schauen müssen, wie sie diese Stiftung wieder rückabwickeln und dass langfristig sichergestellt ist, dass die Stiftung irgendwie nach außen hin vertreten wird und jemand den Vorstand übernimmt. Und das sind natürlich auch die Punkte, die man, glaube ich, damit die Stiftungsanerkennung da zeitnah zum Erfolg führt, der Aufsichtsbehörde dann gut darlegen muss. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie viel Geld muss man eigentlich mitbringen? Ich glaube, du hast schon die Beträge ganz zutreffend genannt, ja. Es gab mal in der Literatur so die Maßgabe, naja, ab 50.000 kann das schon losgehen, ja. Also das ist immer so Ermessenssache. Aber wenn man ehrlich ist, wird man, glaube ich, schneller zum Erfolg kommen, wenn man da ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt und natürlich auch wirklich Vermögen in die Stiftung einbringt, das eben wo klar ist, wie viel ist das jetzt wert? Ja, wenn man da jetzt Unternehmensanteile mitbringt, stellt sich ja schon wieder die Frage, ja, wie viel ist denn jetzt das Unternehmen wert? Ist das überschuldet oder nicht? Oder auch selbst bei Immobilien oder so, ne? Das ist ja dann auch für viele eine Option, die das Geld nicht im Kapital auf der Bank haben, dann zu sagen, na gut, dann übertrage ich halt meine Immobilie auf die Stiftung. Aber das macht das natürlich schon wieder komplizierter, auch für die Behörde dann zu prüfen, naja, wird denn diese Immobilie mit den Mieterträgen und so weiter überhaupt in der Lage sein, den Stiftungszweck zu erfüllen? Das heißt, da ist es natürlich umso einfacher, je klarer und transparenter und nachvollziehbarer man da vorträgt, was man eigentlich machen will. So würde ich das vielleicht mal formulieren.
Absolut. Ja, ich habe ja mal eine AG mitgegründet und im Zuge der Gründung habe ich auch mal, weil da Party Stiftung, die AG-Anteile dann hält in Hessen, gegründet haben. Und da ist es, das weiß ich noch, ist das 100.000 Euro für gemeinnützige Stiftungen und bei Familienstiftungen muss man mehr Geld jetzt im Beispiel Hessen bringen, nämlich 50.000 Euro mehr, also 150.000 Euro, um den Stiftungszweck nachhaltig erfüllen zu können. Ich meine, da ist ja auch die Frage bei so Kapital, was da auf die Stiftung geht, kann ich jetzt einfach ohne jegliche Schenkungssteuer da horrendes Vermögen, vielleicht sogar in Millionenhöhe, da einfach so mir nix, dir nix auf die Stiftung übertragen, Christian?
Ja, das ist natürlich jetzt der größte Nachteil der Stiftung, ja, dass man eine Schenkungssteuer zahlen muss, um die Stiftung zu errichten. Und tatsächlich kann das relativ schnell relativ viel sein, weil man hat hier nicht unbedingt hohe Freibeträge, es sei denn, man schränkt den Kreis der Begünstigten wirklich stark ein. Also man weiß ja, alles, was über 20.000 Euro liegt, ist schenkungssteuerpflichtig. Wenn ich dir was schenke, Fabian, ja, deswegen wollte ich ja den Ferrari fuhren nicht.
Ja, doch, ich kann. Also, du kannst mir gerne einen schenken, dann zahle ich die Schenkungssteuer. Ja.
Aber so ist es eben auch bei der Übertragung auf die Stiftung. Ne? Obwohl man sagt, hey, die Stiftung ist nur dafür da, mich selbst abzusichern. Und meine Familie, ja, wenn man diesen Kreis so weit fasst, weil, keine Ahnung, was gehört zur Familie, ja, ist das jetzt auch der Cousin dritten Grades oder ist das die Oma oder Uroma oder so? Wenn man das so weit fasst, hat man im Zweifel eben auch nur den Freibetrag von 20.000 Euro und hat halt dann 30% Schenkungssteuer. Und das tut natürlich dann schon weh, wenn so viel Vermögen plötzlich weg ist. Aber es gibt ja zwei Möglichkeiten, das zu reduzieren. Das erste wäre natürlich, dass man dann so begünstigtes Vermögen an die Stiftung überträgt. Da denkt man natürlich als erstes an Unternehmensvermögen. Ja, das ist ja, kann ja steuerfrei verschenkt und vererbt werden, wenn man die Arbeitsplätze erhält und die Anteile dann weiter fortbehält. Das haben wir schon mal besprochen. Also das wäre natürlich eine gute Option. Oder es gibt noch die Möglichkeit, diese Freibeträge zu nutzen, die man auch hat, wenn man Geld an seine Kinder schenkt. Oder an den Ehepartner, dann muss man aber die Stiftung wirklich so eng ausgestalten, dass man wirklich sagt, hey, die Stiftung darf nur mich fördern und meine leiblichen Kinder. Und wenn es dann schon bis zu den Enkelkindern gehen soll, dürfen die nur gefördert werden, wenn die eigenen Kinder verstorben sind. Na, also die Enkelkinder dürfen nur gefördert werden, wenn deren Eltern verstorben sind. Wenn man das so ausgestaltet, hat man zumindest 400.000 Euro Freibetrag, immerhin, ja. Da kann man dann schon, sag ich mal, das Kapital aufbringen, um die Stiftungsanforderungen an die Gründung zu erfüllen. Ja, also das, wenn man dann so ein bisschen, glaube ich, da schlau vorgeht und die Schenkungssteuer stark vermeidet, durch diese Maßnahmen, gibt noch weitere Optionen, ne? Übertragen unter Nießbrauchsvorbehalt, da kann man auch den Wert der Schenkung mindern. Also gibt es so ein paar Möglichkeiten, da sollte man sich natürlich sehr intensiv mit befassen. Und wenn man das macht, dann darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus, Fabian, hast du natürlich auch viele Beratungskosten, ja, weil da sollte man sich natürlich gut mit einem erfahrenen Steuerberater abstimmen. Und das kostet sicherlich nicht so viel wie ein Ferrari, aber so wie so die eine oder andere Tankfüllung für den Ferrari wird da schon drauf gehen, ja, für die Beratung.
Ja, Und es gibt natürlich neben den laufenden Kosten auch noch steuerliche Nachteile, die entstehen können. Beispielsweise bei Verluste aus Immobilienverkäufen. Das kann man sich aber fast gar nicht mehr so richtig vorstellen, nach den Entwicklungen der letzten Jahre. Aber die sind dann steuerlich verloren, ja. Das Gute ist, man muss eben nach 10 Jahren zwar die Gewinne auch nicht versteuern, aber die Verluste sind dann auch weg. Und die Erbersatzsteuer haben wir schon angesprochen. Die kann bis zu 30% sein, und das ist natürlich happig, ja, kommt natürlich auch drauf an, eben wie hoch ist das Vermögen etc. pp., ja.
Da gibt es auch einen Freibetrag von 800.000, also wenn man das eben auch so ausgestaltet, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man nur die eigenen Kinder und die Enkelkinder fördert, dann hat man da wenigstens auch 800.000 Euro Freibetrag. Und ich finde aber, na, da können wir jetzt auch sagen, alle 30 Jahre, normalerweise ist ja jetzt mit der längeren Lebenserwartung, die uns ja glücklicherweise alle trifft, stirbt man ja vielleicht eher später normalerweise, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen schnell mit den 30 Jahren. Aber ich finde, der große Vorteil ist ja auch, du weißt ja, wann das dann ist. Also du kannst ja genau sagen, wann dieser Zeitpunkt ist, wo diese Steuer erhoben wird. Und sonst weiß man ja nicht, wann man stirbt. Also zum Glück wahrscheinlich, ja. Oder wann der Vater stirbt oder wie auch immer, ne? Das weiß man nicht, und das ist auch gut so. Aber das ist natürlich für die steuerlichen Zwecke blöd, weil man würde ja gerne wissen, wann jetzt dieser Erbfall anfällt, damit man genau zu diesem Zeitpunkt eine perfekte Gestaltung herbeiführt, indem man zum Beispiel dann Vermögen hält, was irgendwie begünstigt ist, ja, wie beispielsweise Betriebsvermögen. Und das kann man natürlich bei der Stiftung, da gelten ja auch bei der Erbersatzsteuer diese Befreiung, kann man natürlich dann schön aufpassen, dass man in dem 29. Jahr anfängt, das Vermögen entsprechend umzuschichten zum Beispiel. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen zu verbrauchen oder so, oder auszukehren an die Begünstigten. Also da gibt's ja dann gute Möglichkeiten, die man machen kann, um diese Steuer möglichst zu reduzieren. Und das ist schon ein Riesenvorteil, dass das feststeht, wann das der Fall ist.
Ja, absolut. Und vielleicht noch ein dritter Punkt bei den steuerlichen Nachteilen, aber das ist im Prinzip auch im Privatvermögen, ja, kennt man es auch. Wenn man jetzt zu sehr Immobilien verkauft, ja, dann hat man halt auch die Gefahr, wie aber auch im privaten Bereich, dass man eben in den gewerblichen Grundstückshandel dann kommt, und dann ist eben dieser steuerfreie Verkauf bei dann mehreren Verkäufen nicht mehr möglich. Da gibt es ja so die magische Grenze innerhalb von 5 Jahren mehr als 3 Objekte. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Ja, genau. Ich würde gerne noch ein Stichwort in die Runde werfen, Fabian, und zwar ist das die Stiftungssatzung. Das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig angesprochen, wo man jetzt auch geteilter Meinung sein kann. Ich bin mal gespannt, ob du sagst, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil. Hier ist natürlich das Thema, dass man die später, wenn man die Stiftung jetzt gegründet hat, nicht so ohne weiteres ändern kann. Also es gibt zwar schon die Möglichkeit, dass die Stiftungsaufsichtsbehörde sagen kann, okay, wir können die Stiftungssatzung später ändern, wenn sich die Gegebenheiten auch geändert haben. Aber da muss man natürlich sich immer die Frage stellen, was wollte der Stifter ursprünglich? Ja, also was wollte der die Stiftung ins Leben gerufen hat? Wäre der damit einverstanden gewesen, diese Stiftungssatzung jetzt so zu ändern? Und das kann schon sehr komplex und auch sehr streitanfällig sein, wenn man vielleicht dann irgendwie in 5 Jahren feststellt, ach, was ich mir damals überlegt habe, das passt jetzt gar nicht mehr so richtig auf meine jetzige Situation. Kann es sein, dass man Pech hat und man eben die Stiftungssatzung gar nicht so einfach geändert bekommt? Und deswegen ist auch da nochmal vielleicht bei den Errichtungskosten dran zu denken, die Stiftungssatzung, die sollte echt passen, ja. Also da sollte man sich im Vorhinein überlegen, okay, was ist, wenn ich sterbe? Ist ja eigentlich auch total geil eigentlich, ja, wenn man, also natürlich nicht.
Ich weiß nicht, ob es so geil ist, wenn man stirbt.
Aber wenn du verstirbst und du weißt, da existiert dann sozusagen noch was weiter, was du geschaffen hast, und sichert die Leute oder die Familie so ab, wie du es dir vorstellst, ja. Du kannst dann über deine Lebzeit hinaus ja irgendwie noch dafür sorgen, dass das Vermögen in dieser Art und Weise verwendet und verbraucht wird. Geil ist das natürlich nicht, wenn man stirbt, aber dass es diese Möglichkeit gibt, über den Tod hinaus noch was zu hinterlassen, finde ich zumindest irgendwie ist auch eine tolle Sache, ja. Und sollte man sich aber gut überlegen, was, wie das dann alles ablaufen soll, weil wenn das nicht klar ist oder wenn da irgendwelcher Quatsch drin steht, dann muss man sich halt auch daran halten und das kann natürlich dann problematisch sein. Deswegen da die Stiftungssatzung, also da sollte man sich nicht nur an einem Muster orientieren und let's go, sondern da wirklich ganz genau hinschauen, was man eigentlich will und wie man das dann da rein formuliert.
Ich glaube, es kam schon raus, es ist relativ beratungsintensiv, ja, und natürlich auch kapitalintensiv, ja. Jetzt lass uns doch mal so roundabout, ja, mal so eine Rechnung aufmachen. Wir haben uns schon ein paar Beträge genannt. Jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, Hessen 150.000 Euro, die man da braucht. Aber man braucht natürlich auch, sag mal, ja, Geld für die Beratung, du hast es angesprochen, ja, um die Unterlagen dementsprechend ordnungsgemäß und sinnvoll zu gestalten. Dann braucht man noch, sagen wir, die laufenden Betreuungen, ja, das heißt, es ist relativ kapitalintensiv und auch sicherlich dann nicht für jeden sinnvoll. Das heißt, man muss so gesamt mal ein bisschen schauen, ja, was sind die Kosten, was sind, ist es der Nutzen davon? Das kann man im Vorhinein immer so relativ schwer sagen. Da müsste man auch wissen, keine Ahnung, wann verkauft man was, wie sind die Wertentwicklungen und so. Ich sage ja immer so bei Rechtsformwahlgeschichten, da müsste man, um eine richtige Entscheidung zu treffen, in die Zukunft schauen können. Das kann keiner. Das heißt, man kann sich eigentlich am Anfang nie richtig entscheiden. Aber lass uns doch mal so ein paar Gedanken auch kostenseitig damit reinbringen, wann sich's denn lohnt, so eine Stiftungsholding zu gründen.
Also ich würde mal zunächst mit den laufenden Kosten anfangen. Ich finde nämlich, die Stiftung muss laufend gar nicht so viel kosten, weil guck mal, die Stiftung, die ist ja, wenn sie nur vermögensverwaltend ist, ist die ja überhaupt nicht buchführungspflichtig, weil es ja keine Kapitalgesellschaft, die jetzt im Handelsregister eingetragen wäre oder so. Das heißt, du könntest rein theoretisch, wenn du jetzt Immobilien vermietest oder ein Depot hast, wo du Aktiengewinne machst oder so, dann kriegst du da die Steuerbescheinigung oder die Abrechnung vom Verwalter, machst da deine Einnahmenüberschussrechnung oder der Steuerberater macht das für dich. Das ist jetzt auch alles nicht trivial, ne, alles klar, aber wahrscheinlich sind die laufenden Kosten geringer als bei einer Trading GmbH oder bei einer Holding GmbH, weil einfach die Auflagen nicht so hoch sind, weil du im Zweifel gar keine Buchführung, keine Bilanz aufstellen musst. Das heißt, laufenden Kosten sind, glaube ich, völlig im Rahmen. Ne? Da wird man nicht arm. Aber die Gründung ist natürlich schon, ja, also, naja.
Christian, wenn ich jetzt zu dir komme, jetzt machen wir es mal konkret, wenn ich sage, hey, komm, ich will jetzt hier so eine Familienstiftung gründen für mich und meine fiktiven Kinder. Was muss ich jetzt mal abseits von dem Kapital, was ich je nach Bundesland aufbringen muss, also hier in Baden-Württemberg 200.000, was muss ich jetzt an dich überweisen, dass du das vielleicht auch in Absprache vielleicht noch mit einem Rechtsanwalt oder so für mich das abwickelst, dass ich da gute Dokumente habe, dass es alles durchläuft? Also was muss ich in die Hand nehmen? 5.000, 10.000, 15.000 Euro?
Genau, ich glaube, so diese Range, die du jetzt gesagt hast, da, mit der muss man schon rechnen.
Ja, also eher 15 oder eher 5?
Kommt so ein bisschen drauf an, wie, also es ist wirklich auch die Frage, wie lang zieht sich der Gründungsprozess und will man auch, dass dann die Anwälte die Abstimmung mit der Stiftungsaufsichtsbehörde machen, was natürlich auch empfehlenswert sein kann und wie ziehen die mit, ja, also es kann sein, so eine Stiftungsgründung, dass die sich über 6 Monate zieht, wenn vielleicht auch noch länger, wo dann irgendwie verschiedenste Gespräche vielleicht auch vor Ort mit der Stiftungsaufsichtsbehörde drin sind, die vorbereitet, nachbearbeitet werden müssen, um die Satzung wirklich final abzustimmen. Also das ist so ein bisschen, also manche sagen ja da, oh, hier ein Pauschalpreis, ich finde das immer schwierig, weil wirklich manche Sachen sind relativ, gehen gut durch, da sind dann auch nicht viele Extrawünsche, aber guck mal, wenn du dann auch in den Bereich kommst, dass das Vermögen bewertet werden muss, auch um Schenkungssteuer zu vermeiden, dann können da auch 15.000 Euro nicht reichen, ja.
Also kommt auf die Situation an, auch ob man Unternehmensanteile dann verschenkt in die Stiftung und so weiter und so fort. Aber man kann, denke ich, sagen, es ist teurer als eine ganz normale GmbH-Gründung. Ja?
Definitiv, ja.
Sehr gut. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, was ist die jährliche Steuerersparnis? Ja? Was ist vielleicht auch nach 10 Jahren, wenn man eben Immobilien steuerfrei verkaufen kann, realistisch? Was kann ich da vielleicht sparen? Ja, und dann halt so individuelle Sachen. Habe ich lieber eine Erbersatzsteuer, die ich planen kann. Du hast es ja angesprochen, dann dementsprechend aus Vermögen so ein bisschen verschieben, ja. Oder will ich halt ganz normal einen sauren Apfel beißen und die Erbschaftssteuer zahlen? Also man muss es so ein bisschen von mehreren Blickwinkeln betrachten. Aber ich glaube, man kann sagen, es brauchen jetzt nicht irgendwie 80 Millionen Deutsche eine Stiftungsholding gründen. Es ist immer noch, wenn man sagen wir, auf die Gesamtbevölkerung sieht, ja, kann man schon sagen, eher was für die stark wohlhabendere, so einen stark wohlhabenderen Anteil und sicherlich auch nicht für alle die optimale Rechtsform, auch wenn es jetzt eine deiner Lieblingsrechtsformen ist.
Ja, aber ich glaube, du musst jetzt auch kein Multimillionär sein, um in den Bereich, um den Nutzen für dich zu erschließen. Ja, also das kann man, glaube ich, andererseits auch sagen, dass das jetzt nicht nur was für zweistellige Millionenvermögen ist, sondern vielleicht auch davor, ja.
Ja, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Genau, und dann hört man sich nächste Woche wieder.
Vielleicht abschließend noch, wir hoffen ja noch auf die Politik, dass die Körperschaftssteuersenkung auf 10% dann auch für die Familienstiftung umgesetzt wird und dann so bleibt und nicht irgendwo noch ergänzt wird. Jetzt schießen wir uns wahrscheinlich ins eigene Bein, wenn wir das sagen, aber mal gucken, ab wann soll es losgehen? Ab
2028.
2028, ja.
Ja,
die Körperschaftssteuer schrittweise um 1% gesenkt werden. Das würde ja hier dann auch voll auf unsere Stiftung zutreffen, die ja dann noch attraktiver wird. Schauen wir mal.
ja. Ja, jetzt ich warte erstmal auf die degressive AFA. Aber gut. Ja, man wird sehen, was kommt und dann, was auf jeden Fall kommt, ist nächste Woche wieder der Sei doch nicht besteuert Podcast. Also von dem her, liebe
Genau.
Grüße nach Halle aus Freiburg und dann bis nächste Woche.
Jawohl, bis dann. Tschüss.
Ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.